Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, einer der einflussreichsten Dirigenten seiner Generation. Sein Name ist nicht zuletzt verbunden mit der Elbphilharmonie. Das Eröffnungskonzert 2017 war es, hat er konzipiert und dirigiert. Guten Morgen, Herr Hengelbrock.
Einen schönen guten Morgen.
Was macht aus einem guten Orchester ein sehr gutes?
Sie fangen gleich mit einer sehr komplexen Frage an. Es ist sozusagen die gemeinsame Liebe zur Musik, der gemeinsame Wille, Musik so zu Herzen gehend aufzuführen, dass man wirklich alle Zuschauer und Zuhörer erreicht. Natürlich muss auch das technische Rüstzeug da sein, aber es ist vor allem eine Einstellungssache.
Also das rein Virtuose ist nicht das einzig Ausschlaggebende, das ist die Grundlage. Und der Rest kommt aus dem Bauch.
Ja, natürlich, eine gute Technik ist ja für alles im Leben eine gute und eine wichtige Grundlage. Und wie für so vieles andere im Leben ist auch dann die Einstellung, also die Gedanken, die wir darüber haben, mitentscheidend.
Gibt es auch die Situation, dass ein Orchester aus wunderbarsten Solisten besteht, die aber einfach nicht zusammen diese Einstellung entwickeln?
Ja, ganz sicher. Das ist ähnlich wie auch wenn Sie eine Fußballmannschaft aufstellen. Denken Sie an das Beispiel Paris.
Saint-Germain,
eine unglaubliche teure Mannschaft, die jetzt den Messi hat, den Neymar hat, den Mbappé, die Fußballfans werden leuchtende Augen bekommen und trotzdem spielt diese Mannschaft noch immer nicht so wie vielleicht eine Mannschaft, die aus weniger Stars besteht, aber die irgendwie ein größeres Gemeinschaftsgefühl hat. Und das ist übrigens beim Orchester genauso.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist der Dirigent Thomas Hengelbrock. Seine musikalische Karriere hat er als Geiger begonnen, 1980 als Geiger und erster Konzertmeister der Jungen Deutschen Philharmonie. Wie sind Sie von der Geige auf den Dirigentenstab gekommen?
Das war einerseits ganz natürlich, denn als Geiger, vor allem als Konzertmeister, ist man ja doch damit befasst, ein Orchester auch halbwegs zu leiten, einem Dirigenten zuzuarbeiten, auch mal Vorproben zu machen, Streicherproben zu machen. Von daher ist es irgendwie ganz natürlich. Auf der anderen Seite wollte ich eigentlich auch den Geigenbogen nicht so schnell hergeben. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, schon früher mit dem Dirigieren richtig auch weiterzugehen, aber ich habe die Geige zu sehr geliebt. Und ich habe ja bis vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren habe ich auch bestimmte Konzerte noch von der Geige ausgeleitet.
Also es ist nicht nur Hobby, es ist schon noch professionelles
Geigen. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Dazu nimmt auch das Dirigieren einfach einen zu breiten Raum ein. Und dazu ist auch der Respekt vor dem, was man übrigens dann auch als Geiger können muss, einfach viel zu groß, als dass ich dann so halb amateurmäßig das dann von der Geige aus machen möchte.
Wenn ich als Konzertbesucherin einem Dirigenten, in der Regel sind es ja Männer, zuschaue, dann sehe ich mal etwas temperamentvolle Bewegungen, mal sehr verhalten. Und ich frage mich immer, braucht das Orchester das eigentlich? Also es sind doch alles Profis und die lesen ihre Noten und die wissen doch, wenn sie ihren Einsatz haben. Und habe dann überlegt, ob vielleicht die eigentliche Arbeit eines Dirigenten vor der Aufführung beginnt, wenn es nämlich um die Interpretation eines Werkes geht und natürlich ums Proben, ums Einstudieren.
Ja, diese Frage wird ja oft gestellt, braucht es überhaupt einen Dirigenten?
So weit wollte ich nicht gehen.
Naja, und sobald, wenn ein Orchester eines Dirigenten überdrüssig ist, dann sagen sie, das geht ohne ihn viel besser. Und wenn Sie dann lange keinen Dirigenten oder keinen Chefdirigenten haben, dann sagen Sie, ach, es braucht doch jemand, der uns jetzt mal eine bestimmte Form wiedergibt, der anständig mit uns arbeitet. Das ist ein ganz komplexes Thema. Ich habe ja, wie Sie wissen, als Geiger angefangen. Ich habe auch übrigens viel im Chor gesungen. Ich liebe die Chormusik, den Gesang überaus. Ich habe sehr viel Kammermusik gemacht und das Dirigieren, das ist nicht die Überschrift meiner Tätigkeit, sondern die Überschrift ist wirklich Musik machen in all seinen Aspekten. Und ich habe gerade eine Ausschreibung gemacht. Ich gebe nächstes Jahr meine ersten Dirigierkurse. Und es haben sich über 120 Leute da beworben. Und die
für wie viele Plätze?
Für 3 Plätze. Oh. Das ist wirklich auch, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass wir auch gerade in unserem Balthasar-Neumann-Projekt einen ganz holistischen Ansatz verfolgen.
Über das Projekt reden wir nachher noch. Aber wie viel muss ein Dirigent über ein Werk vorher wissen, bevor er mit dem Proben beginnt. Also was weiß ich, über den Zeitgeist, über den historischen Kontext, über die Person des Komponisten oder der Komponistin.
Also ich sage Ihnen mal, was wünschenswert wäre. Wünschenswert wäre, dass ein Dirigent sich ganz vertieft mit der Materie befasst, dass er die Partitur wirklich in all ihren Details auswendig kann, dass er sie auch in ihrem historischen, sozialen, politischen Kontext lesen kann. Dann, dass er auch die psychologischen, auch die menschlichen Qualitäten hat, das einer großen Gruppe von Menschen nahezubringen. Dann, dass er die schlagtechnischen Fähigkeiten hat, das auch physisch umzusetzen. Und dass er da noch genug Charisma hat, um auf dem Podium das so rüberzubringen, dass auch ein Publikum sozusagen alles gutieren kann. Eine solche Person gibt es nicht. Aber das ist das, was man sich wünscht. Und das ist das, nach dem man strebt. Es ist wirklich auch etwas Ganzheitliches. Wenn Sie ein Stück erarbeiten und kommen rein und gehen rein schlagtechnisch ran, haben Sie es zunächst mal einfacher, bei einem professionellen Orchester schnell so über die ersten ein, zwei Probenhürden zu kommen. Sie sind klar, was einem Orchester Sicherheit gibt, was sicher ganz wichtig ist. Dann allerdings, wenn Sie dann mehr proben und vertieft in ein Werk hinein kommen, dann reicht das nicht mehr aus. Dann müssen Sie reden, dann müssen Sie erklären, dann müssen Sie auch mit dem Orchester vielleicht Übungen machen, vielleicht gemeinsame Atemübungen machen, vielleicht müssen Sie sogar auch mit einem Orchester mal anfangen zu singen, um bestimmte Dinge wirklich klar zu machen, um bestimmte Bezüge herzustellen. Und dann ist das natürlich enorm wichtig, dass Sie Musikern auch Dinge erklären können. Warum hat Beethoven das so geschrieben? Was will er da in der Durchführung vom ersten Satz? Will er da nur ein wildes Forte und Fortissimo-Getümmel oder ist das irgendwie ein Symbol dafür, dass eine Welt ganz, ganz bewusst in Trümmern gelegt wird, die dann im letzten Satz wieder zusammengesetzt wird? Dinge, die einem Orchester helfen, wissend zu spielen.
Sie stehen ja seit den 90er Jahren am Pult, eigentlich in allen großen Opernhäusern, Konzerthäusern, man kann schon sagen weltweit. Erinnern Sie sich an eine Aufführung, vor der Sie mal, na, vielleicht nicht Angst hatten, aber gehörig Respekt hatten?
Ja, Respekt hat man eigentlich vor jeder Aufführung. Also es ist so eine Mischung heute auch aus Freude und aus Respekt. Man weiß nie, wie es ausgeht. Man weiß nie, ob alle wirklich an Bord sind an dem Abend, ob die Oboisten die richtigen Rohre gewählt haben, ob die Hornisten gut in Form sind. Und das sind natürlich viele, viele Dinge, die zusammenkommen müssen, um wirklich ein glückhaftes Konzertereignis zu generieren. Aber in der Regel ist es so, das kann ich sagen, für mich jetzt mit dem Älterwerden steigt die Freude, steigt auch die Sicherheit natürlich und auch die Gelassenheit, auch wenn mal was schief geht. Das ist für mich eigentlich nicht schlimm. Ich sage meinen Musikern auch immer, wir spielen hier heute Abend keine CD ab. Wir sind keine Computer. Macht bitte Fehler. Macht die Götter nicht zu eifersüchtig hier. Wir haben so gut geprobt. Jeder darf Fehler machen. Darauf kommt es nicht an.
Sie sind ja meistens hoch gelobt mit dem, was Sie machen. Wie gehen Sie mit einem Zerriss um? Gibt's ja auch.
Also heutzutage lese ich weniger als früher. Es gibt durchaus Kritiker, deren Urteil ich einfach schätze. Also da gibt es Leute, die eine sehr profunde Meinung haben, die manchmal mit ihrer Kritik auch recht haben, denn nicht immer gelingt es. Die Leute wissen auch zum Teil natürlich nichts von der Genese eines Konzertes. Sie wissen nicht, wie schwierig das oft ist, mit zwei Probentagen ein Orchester, mit dem man noch nicht so vertraut ist, dahin zu bekommen, dass es gleich im ersten von möglicherweise drei oder vier Konzerten zu einem vollkommen gelösten Musizieren kommt. Bisweilen gibt es auch Kritiken, wo ich dann einfach herauslese, dass die Leute sich einfach überhaupt nicht mit der Materie befasst haben, wirklich überhaupt nicht. Dann muss man sagen, ja, wir haben die, Gott sei Dank, die freie Meinung und das ist jedem unbelassen, da auch drüber zu schreiben, wenn es ihm gar nicht gefällt.
Warum gibt es eigentlich so wenig Dirigentinnen?
Das ändert sich und zwar in einem rasenden Tempo. Ich habe jetzt Kurse, beispielsweise ich gebe beim Festival Aix-en-Provence jetzt einen Dirigierkurs, da sind übrigens nur Frauen zugelassen, da haben sich 45 Frauen beworben. Ich habe selber eine Ausschreibung jetzt gemacht, da waren von 75 Bewerbern, ich möchte mal sagen, bestimmt 25 Frauen und Hochbegabte auch dabei. Also das kommt jetzt in einem sehr, sehr schnellen Tempo.
Und warum war es nicht? Also Musikerinnen haben wir ja schon länger.
Ja, wie auch überall, auch in der Politik, in der Wirtschaft, in allen gesellschaftlichen Bereichen braucht es Zeit. Es braucht einfach Zeit und gewisse Dinge lassen sich nicht erzwingen. Und in vielen gesellschaftlichen Bereichen haben wir gesehen, es ist völlig normal, völlig natürlich, dass auch Frauen wirklich das Ruder übernehmen. Vieles machen sie besser, nicht alles automatisch, nur weil sie eine Frau sind. Aber es ist ganz sicher so, dass es hochbegabte Dirigentinnen gibt. Und ich persönlich finde sogar, dass die Dirigentinnen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, also die mir assistiert haben, eine fast grundsätzlich angenehmere Art hatten, mit dem Orchester umzugehen. Und das liegt vielleicht tatsächlich dann auch daran, dass sie weniger machtbewusst sind, dass sie weniger Allüren auch hatten als die jungen Kollegen. Aber auch das ist vielleicht ein ganz individuelles und vielleicht gar nicht zutreffendes Urteil.
Sagt Thomas Engelbruck. Von 2011 bis 2018 war er Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters, mit der Eröffnung der Elbphilharmonie dann umbenannt in NDR-Elbphilharmonieorchester. Sie haben das Eröffnungskonzert, habe schon kurz erwähnt, 2017 dirigiert. Ist denn dieses Haus sein vieles, vieles Geld wert?
Ich glaube, man kann sagen, das Haus hat sich für Hamburg wirklich gelohnt. Es ist ein Magnet, ein Anziehungspunkt geworden. Die Konzerte sind jetzt übrigens auch in der Nach-Corona-Zeit doch sehr, sehr gut besucht. Die Leute rennen dahin, nicht nur Touristen, sondern auch die Hamburgerinnen und Hamburger. Die jungen Leute laufen hin. Ich hatte ja gleich in meiner ersten Saison auch diese Konzerte für Hamburg installiert, wo sie für wenig Geld, 12 und 18 Euro, in Stundenkonzerte kommen konnten. Sehr niederschwellig das Ganze ausgerichtet. Diese Elbphilharmonie ist natürlich eine Ikone, auch architektonisch. Und ich finde schon, dass es auch ein Symbol einfach für Musik ist. Natürlich ist es viel zu teuer geworden. Darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und diese ganze Entstehungszeit, das waren schon auch ganz quälende Prozesse. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich eine fantastische Sache für Hamburg.
Sie haben, wie gesagt, überall gespielt, wo es gut, wichtig und richtig ist. Mailänder Scala, Bayreuther Festspielhaus, Londoner Royal Opera House, Baden-Badener Festspielhaus, auch das Konzerthaus Dortmund, das Sie sehr lieben. Haben so Häuser, jenseits natürlich einer guten Akustik, davon gehe ich mir aus, eine Seele?
Absolut. Das hängt dann natürlich mit den Leuten zusammen, die da arbeiten. Wenn diese Menschen lange dort sind, können sie die Atmosphäre prägen. Sie prägen auch ein bestimmtes Verhältnis zum Publikum, was sich dann auch überträgt, was auch wir für uns Künstler sehr wichtig ist. Und weil Sie gerade Dortmund angesprochen haben, das ist doch extrem wichtig für mich als Dirigent und auch für die Balthasar-Neumann-Ensembles, da jedes Jahr aufzutreten. Wir haben wirklich eine fast familiär anmutende Gemeinde, die immer kommen und die das auch sehr gutieren. Ebenso ist das in Hamburg. Ich mache dort immer Einführungen vor den Konzerten seit NDR-Zeiten, seit 2011. Und da kommen Hunderte, bisweilen 1000 Leute schon eine Stunde vor dem Konzert in die Einführung, um sich durch mich und mit mir sozusagen auf das Konzert einzustimmen. Und dann entstehen eben auch über einen reinen Konzertakt hinausgehende Erlebnisse, die dann alle dann zusammen so etwas, wie Sie das gerade sagten, etwas Seelisches bilden.
Sie sind ja dafür bekannt, dass Sie ein sehr breit gefächertes Repertoire haben. Also das fängt an bei den Klassikern in den Konzertsälen und Opernhäusern, ganz klar, geht dann auch über selten gespielte Stücke und historische Aufführungen. Ein Herzensanliegen ist Ihnen, das haben Sie irgendwo gesagt. Was macht aus einem Musikstück ein historisch aufgeführtes?
Ich finde, Sie können Musik nicht nur als Musik aufführen. Musik ist mehr als nur Musik. Musik ist ein Ausdruck seiner Zeit, eine Sinfonie von Haydn, eine Sinfonie von Mahler. Ein großes Werk von Bernd Alois Zimmermann ist auch Ausdruck einer bestimmten Haltung, einer bestimmten Geisteshaltung. Es ist eine Reaktion auf die Zeit, in der der Komponist lebt. Oft sehr bewusst, auch ein politischer Reflex eines politischen oder historischen Ereignisses. Und manchmal auch einfach ganz unbewusst, in dem Sinne, also im politisch unbewussten Sinne geschrieben. Und für mich als nachvollziehenden Künstler, als Interpret, ist es doch wichtig, tiefliegende Berührungspunkte mit einem Werk zu finden. Und dazu gehört es für mich einfach so mit dem Fahrstuhl tief in diese Vergangenheit hinabzufahren und zu forschen, was ich da finden kann. Und das verändert dann natürlich die Interpretation.
Und es sind auch andere Instrumente, die dann zum Teil benutzt werden.
Zum Teil benutze ich dann mit meinen Musikern auch andere Instrumente, das ist richtig. Aber das Wichtigste sind nach wie vor natürlich die Musiker. Also ich kann auch, sagen wir mal, ein Concerto Grosso von Händel, was am besten mit Barock-Oboen und Barock-Streichinstrumenten dargestellt werden kann, das kann ich auch mit einem modernen Orchester recht gut und treffend und packend und, ich sage mal, historisch so angemessen spielen, wenn ich um die ganzen Grundbedingungen weiß, wenn ich weiß, es geht hier um eine Erzählung, es geht um Rhetorik. Das ist die Narratio, das will der Komponist mit.
Sie haben ja schon ein paar Mal das Stichwort Balthasar Neumann Ensemble genannt, Ihr Baby sozusagen. Und da ist ja schon der Schwerpunkt, diese historische Art und Weise aufzuführen.
Wir machen sehr viel zeitgenössische Musik mittlerweile auch. Also das ist ein Ensemble, ein Musikerkollektiv von 45 Orchestermusikern und 45 Sängerinnen und Sängern, die sich da mit großer Begeisterung nach wie vor ungebrochen in die Musik werfen und Musik von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik aufführen. Und wenn wir zeitgenössische Werke aufführen, suchen wir den Kontakt natürlich mit den Komponisten.
Wir hören mal kurz rein. Das ist fast ein Sakrileg, dass wir da jetzt drauf sprechen. Ich mache das jetzt mal trotzdem. Es gibt noch so viel, was ich gerne von Ihnen wissen würde. Zum Beispiel, was jetzt das Besondere an diesem Musikstück ist, was wir da gerade eben gehört haben.
Wenn Sie die Noten lesen, dann sieht das wahnsinnig einfach aus. Das ist mit vieler Musik des 18. Jahrhunderts, so auch des 17. Jahrhunderts. Aber wenn Sie dieses Stück entschlüsseln, als Tanzmusik auffassen oder als im besten Sinne Unterhaltungsmusik oder Tafelmusik, eine Musik, die auch in die Beine gehen soll oder die Leute wirklich, in diesem Fall bei Albinoni, eine ganz bestimmte auch Unterhaltungsfunktion hat.
Wir sollten noch sagen, was das war. Das war das vierte Allegro aus dem Concerto in E Minor, Opus 2 von Thomas Albinoni und eben Balthasar Neumann Ensemble. Das ist etwas, was ein Herzensanliegen von Ihnen ist. Was Sie auch gerne machen, ist die Zusammenarbeit mit Nichtmusikern. Also beispielsweise mit Regisseuren wie Luc Bondy oder Jürgen Flimm oder mit Klaus-Maria Brandauer, auch mit ihrer Frau. Über die Beziehung reden wir nachher noch, der Schauspielerin Johanna Wokalek. Was ist die besondere Herausforderung von so einem Projekt, wenn Sie Musik und Literatur beispielsweise zusammenbringen?
Zunächst mal ist das die Begegnung mit wahnsinnig interessanten Menschen und großen Künstlern, die mich als Künstler auch sehr bereichern. Und gerade wo Sie den viel zu früh verstorbenen Luc Bondy ansprechen, das war einfach wunderbar, mit ihm in Aix-en-Provence da zu sitzen und Sommernächte über Musik zu reden und über die Kunst zu reden und über das Theater zu reden und über Politik zu lesen. Und alles zusammen führt natürlich dazu, dass wir, glaube ich, als Künstler auch reifen. Dass wir im Dialog miteinander und zum Teil auch in der Konfrontation miteinander unsere Positionen klar artikulieren und letztlich, glaube ich, zu besseren Künstlern werden.
Wie ist das, wenn da, sagen wir mal, Literatur und Musik zusammenkommt? Ist da die Literatur und Sie interpretieren sie musikalisch oder ist da die Musik und die wird in Szene gesetzt?
Auch das bedingt sich so gegenseitig, dass man das gar nicht so pauschalisieren kann. Vor 3-4 Tagen saß ich mit meiner Frau und Klaus-Maria Brandauer im Café in Wien und wir haben wieder darüber geredet. Wie war das bei Manfred von Schumann und wie war dieses Projekt und was ist da eigentlich passiert an Magie, an die wir uns da so begeistert und voller Liebe erinnert haben? Und das sind die Dinge, die wichtig sind. Sie müssen sich auch von sich selbst befreien. Sie müssen auch lernen, von sich selbst abzusehen und von ihrem engen Metier, was ja manchmal auch verengend ist, abzusehen. Den Blick aufs Ganze, den bekommen wir, glaube ich, nur im Dialog miteinander und auch mit anderen Künstlern.
Der Dirigent Thomas Hengelbruck ist bei uns zu Gast. Man sagt ja so gerne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist aber in Ihrem Falle nicht so, denn Sie sind jetzt nicht unbedingt aus einer Musikerfamilie stammend.
Meine Eltern haben beide die Musik geliebt, aber meine Mutter war Theologin, mein Vater Germanist und Philosoph. Also das war ein bisschen entfernt, aber beide haben die Musik sehr geliebt.
Sind studierte Eltern gewesen? Wie sind die damit umgegangen, dass sie dann irgendwann einen Sohn mit ihnen hatten, der ein Schulabbrecher war?
Das war sicher nicht leicht für meine Eltern. Für meinen Vater war das gar nicht leicht, dass ich nach der Schule oder manchmal sogar auch schon nach der zweiten Stunde nach Hause kam und dann da Geige geübt habe. Ich habe es auch manchmal in der Schule gar nicht ausgehalten. Ich täuschte Magenschmerzen vor, ging nach Hause und packte die Geige aus, weil da niemand zu Hause war. Und wenn mein Vater dann nach Hause kam, dann musste die Geige auch sofort im Kasten verschwinden. Also der hielt mein Geigengekratze da nicht aus, weshalb ich dann Asyl bei den Nachbarn bekam zum Üben, was auch war, für das ich bis heute dankbar bin. Und als ich dann mit 15 tatsächlich einen Professor vorgespielt hatte, ohne meine Eltern zu informieren. Und der sagte, ja, du kannst bei mir studieren, du bist sehr begabt, auch ohne Abitur. Da habe ich das dann meinen Eltern kundgetan und war davon auch nicht mehr abzubringen. Im Nachhinein natürlich jetzt als Vater sieht man das natürlich ein bisschen anders als aus der Kinderperspektive. Ich bin unendlich dankbar, dass meine Eltern das ermöglicht haben.
Woher kam denn diese relativ frühe Überzeugung bei Ihnen, weil es eben nicht unbedingt angelegt war, der Vater schon großer Konzertmeister oder irgendwas, diese Überzeugung, Musik ist mein Leben, mein Berufsleben allemal?
Ich kann Ihnen das nicht sagen, aber es war von Anfang an, also ab dem Moment, wo ich mit anderen Musik machen konnte, im Schulorchester, später im Niedersächsischen Landesjugendorchester, es war immer so gewesen, dass mich das zutiefst berührt und auch erschüttert hat. Und ich wusste eigentlich immer, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt für mich.
Sie haben 3 Kinder. Fallen die denn weit vom Stamm oder geht irgendeiner auch in die musikalische Richtung?
Nein, alle 3 Söhne lieben die Musik. Alle haben auch viel irgendwie damit zu tun. Aber keiner macht sozusagen das rein musikalische im Moment professionell. Der Kleinste ist natürlich auch noch viel zu jung dafür.
Aber damit können Sie auch leben, dass das so ist.
Ja, sehr gut. Heutzutage weiß man auch als Lehrer ja gar nicht, ob man den auch hochtalentierten jungen Menschen wirklich empfehlen soll, das zum Beruf zu machen. Denn die beruflichen Aussichten sind ja nicht mehr so rosig.
Sie haben von Ihrer Frau, der Schauspielerin Johanna Wokalek, wir haben schon über sie kurz gesprochen, mit der Sie seit 10 Jahren verheiratet sind und den jüngsten Sohn haben, schon irgendwo mal gesagt, sie sei ihre wichtigste künstlerische Vertraute. So, jetzt stellen wir uns mal einen Abend im Hause Hengelbruck Wokalek vor. In welcher Form ist da das Kunstvertraute gelebt?
Es sind vor allem die Gespräche. Also wir reden und wir diskutieren auch nach 10 Jahren noch sehr, sehr angeregt und oft auch strittig miteinander. Aber diese Frage, was ist das eigentlich und wie kommt man irgendwie zum Kern der Dinge, das berührt uns beide gleichermaßen. Und sie ist ja nun auch wirklich Schauspielerin mit Haut und Haaren. Also ich habe auch in meiner langen Zeit, in der ich ja auch schon lang, bevor ich sie kennengelernt hatte, mit Schauspielern zusammengearbeitet habe, eigentlich niemanden kennengelernt, der so passioniert und so kompromisslos für diesen Beruf lebt, wenn er das dann macht. Und das ist selten geworden, weil für viele ist es einfach Broterwerb. Ich engagiere mich, aber ich werde nicht mehr zu dieser Person, die ich da spiele. Und diese rückhaltlose Identifizierung mit dem, was man tut. Und auch der Schmerz, wenn es nicht gelingt, das teilen wir beide. Und die Liebe zum Beruf, die Liebe bei ihr zum Theater und bei mir zur Musik, die wächst beständig. Und ich kann auch sagen, da spielen natürlich auch diese Diskussionen und das Leben, was wir da teilen, eine große Rolle.
Und die Liebe zu Gedichten. Sie lesen sich dann abends, wenn Sie genug diskutiert haben, gegenseitig vor?
Na, jetzt ist der Sohn dran. Jetzt werden wir malträtiert, Schule halber mit französischen Gedichten. Und Johanna spricht sehr, sehr gut Französisch bei mir. Ist es jetzt so weit gediehen, dass ich die Proben in Paris, ich arbeite ja fast nur noch in Paris, mit den Orchestern da auf Französisch machen kann. was sehr hilfreich ist und wirklich auch jedem Dirigenten, der da arbeitet, nur zu empfehlen ist bei der Renitenz, mit der französische Musiker auf englische Ansprache reagieren.
Sie sind natürlich beide viel unterwegs aufgrund ihres Berufs, ihre Frau und sie auch. Familiensitz ist aber Paris. Ist das mehr Traum oder mehr Albtraum? Denn diese Stadt, so faszinierend wie sie ist, hat natürlich auch ihre absolut schwierigen Seiten. Von den meist viel zu kleinen Wohnungen und geht über den wahnsinnigen Verkehr. Da ist Berlin, wo wir gerade miteinander sitzen, ein Witz dagegen. Also mehr Traum oder mehr Albtraum?
Also für mich ist es nach wie vor absoluter Traum. Ich finde es eine wunderbare Stadt. Ich liebe auch, dass Paris wirklich sich nicht nur als europäische Hauptstadt fühlt, sondern das wirklich ist. Sie spüren das überall. Und natürlich, ich darf auch sagen, meine Frau leidet sehr unter diesem Verkehr. Sie ist noch deutlich lärmempfindlicher als ich. Ich habe die Gabe, ich kann einfach abschalten. Ich musste früher, musste ich in einem Zimmer üben, wo dann auch meine vier Geschwister noch ein Instrument spielten. Ich habe die Gabe, mich total abschließen zu können gegen irgendwelchen Lärm. Ich kann auch in der Metro in Paris Bücher lesen. Aber die Verkehrssituation und diese große Liebe der Franzosen zum Streik sind sicher zwei Dinge, die das Leben vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Aber ansonsten ist Paris schon ein Traum.
Musik ist für unseren Gast, den Dirigenten Thomas Hengelbrock, eine Droge. Sie macht süchtig, aber, sagt er, sie ist anders als die meisten anderen Drogen bekanntlich gesund. Um im Bild zu bleiben, Menschen können also eigentlich gar nicht süchtig genug aus ihrer Sicht sein nach dieser Droge Musik. Wie bringt man denn vor allen Dingen Jugendliche auf den Trip?
Indem man es vormacht. Nicht indem man sie irgendwie zwingt und belehrt, sondern indem man es vormacht, indem man sie mit seiner Begeisterung ansteckt. Wir machen im ganzen Balthasar Neumann-Komplex sehr viel Nachwuchsarbeit. Wir haben eine ganz große, fantastische Akademie. Das macht fast ein Drittel unserer Aktivitäten aus. Bei jedem Projekt, was wir selber konzipieren, sind Schüler oder Studenten oder Akademisten dabei. Und da stellt sich die Frage dann auch gar nicht so, gefällt ihnen das nicht? Natürlich gefällt ihnen das. Natürlich sind die mit Begeisterung dabei. Und dann, wenn unsere 6 Schlagzeuger dort anfangen, auch mit den kubanischen Musikern dann zu improvisieren, dann hält's die Schüler nicht auf den Sitzen, dann wollen die mitmachen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Momentum. Wir müssen die jungen Leute zum Mitmachen animieren. Es darf nicht mehr so pädagogische Projekte geben, wo frontorientiert Sonatenhauptsatzformen und große Fugenanalysen
stattfinden. Ja, wie mein Musikunterricht.
Ja, das funktioniert nicht mehr bei den jungen Leuten. Die müssen mitmachen und sie müssen spüren, körperlich spüren, was für eine lebensbereichernde Kraft Musik ist.
Das Balthasar Neumann Ensemble hat auch eine Balthasar Neumann Akademie. Warum eigentlich Balthasar Neumann, fällt mir dabei ein, war doch gar kein Musiker.
Das war ein grandioser Baumeister, Architekt und Städteplaner. Das hat mich schon immer fasziniert, etwas zu bauen. Und nach der alten barocken Idee ist ja den Menschen da sein Leben auch nur geliehen worden vom Gott, um etwas zu bauen.
Und zu was kreieren. Das Ensemble macht und baut oder schon gebaut hat, ist eine Akademie, die sich eben um junge Leute, um Nachwuchs kümmert. Und vor allen Dingen gibt es das Cuban Youth Projekt, also eine Akademie für kubanische junge Musiker. Warum Kuba?
Ich habe da vor 9 Jahren mal ein Konzert dirigiert, auf Einladung des Liceo, also der dortigen Hochschule. Und das war derartig bewegend und Türen und Augen und Ohren und Herz öffnend, dass wir gemeinsam einfach beschlossen haben, dass das weitergehen muss. Also Kolleginnen und Kollegen vom Balthasar Neumann Ensemble und vom Chor gehen regelmäßig rüber, unterrichten dort. Man kann ein Master-Degree bei uns machen. Wir laden regelmäßig auch kubanische Musiker ein, bei uns mitzumachen oder hier Kurse zu machen. Das alles ist privatwirtschaftlich finanziert, darum für jedes Projekt müssen wir irgendwie versuchen, Gelder zu bekommen. Aber es ist eine Arbeit, deren Notwendigkeit völlig außer Frage steht. Wenn Sie einmal drüben gewesen sind, diese irrsinnige Diskrepanz zwischen der Begabung dieser jungen Musiker sehen und den desaströsen Lebensverhältnissen und den quasi nicht vorhandenen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sehen, dann müssen Sie da wenigstens einige Tropfen auf diesen heißen Stein sprengte.
Das lag natürlich jetzt wegen Corona auf Eis. Aber jetzt geht's wieder los?
Na, normalerweise machen wir regelmäßig Kurse. 4, 5, 6 Mal pro Jahr. Also insgesamt haben wir, glaube ich, 30 Projekte schon gemacht, die letzten 8 Jahre. Das heißt, wir schicken Dozenten rüber. Im April gehe ich selbst wieder mit. Wir arbeiten dann mit Chor und Orchester dort, beispielsweise ein Mozart-Requiem und 2, 3 zeitgenössische kubanische Kompositionen. Wir laden dann ein zu The Q, zu einer großen kubanisch-europäischen Veranstaltung, wo 30, 40 kubanische Musikerinnen und Musiker und europäische Musiker zusammenkommen, also insgesamt 80 Leute, und dann 2 Wochen hier arbeiten, Kurse machen, historische Aufführungspraxis lernen, zeitgenössische Werke spielen und dann Kammermusik zusammen machen und dann ein großes Abschlusskonzert.
Und das war ausgesetzt halt und wird jetzt wieder
aufgenommen. Das war natürlich wie die meisten Sachen ausgesetzt. Mit dem Balthasar Neumann Kornensemble konnte ich Gott sei Dank durchspielen. Wir haben ein tolles Hygienekonzept entwickelt und haben uns jeden Monat getroffen, haben 20 Projekte während Covid machen können. Das hat nicht nur die Moral, sondern auch die Qualität der Ensembles also sehr, sehr gut hochgehalten. Aber natürlich war das für die Kubaner ganz schlimm. Ganz schlimm.
Bringt mich zu der Frage, was kann Kunst in der Krise? Und was können Künstler und Künstlerinnen, müssen Künstlerinnen und Künstler im Zweifel auch in Krisensituationen, und jetzt meine ich den Ukraine-Krieg, Positionen beziehen? Also ich muss so denken, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, an die Geschichte von dem russischen Dirigenten Valery Gergiev, dem gekündigt wurde als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker wegen seiner Nähe zu Putin, von dem er sich auch nicht distanzieren wollte. Ist das seine Verantwortung aus Ihrer Sicht? Wäre es seine Verantwortung aus Ihrer Sicht gewesen, das zu tun?
Also ich glaube, wenn wir alle politisch aufgeklärte Künstler wären und wenn alle Oberbürgermeister aus München aufgeklärte Politiker wären, dann würde man sich die Frage nicht nur in Konfliktsituationen stellen. Dann stellt man sich diese Fragen während des Lebens. Ich meine, das war doch Gustav Heinemann, der gesagt hat, der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns bewähren müssen. Und ich finde es so paradox, wirklich paradox, dass wir jetzt sozusagen durch verschiedene Krisen dazu getrieben werden, irgendwie Stellung zu beziehen, was wir in normalen Zeiten einfach verabsäumt haben. Man hätte natürlich wirklich bei einigen Kollegen viel früher schauen müssen, genauso wie man auch bei bestimmten Sponsoren auch nach wie vor schauen muss, wollen wir das nicht. Das geht bis heute, dass ich schaue im Freundeskreis von Balthasar Neumann Ensemble, will ich wirklich nur honorige Leute haben. Und ich habe es beispielsweise wirklich abgelehnt, mich finanziell und die Ensembles zu sanieren durch einen Großsponsor, der mir aber aufgrund seiner politischen und auch persönlichen Ausrichtung nicht gefällt.
Sagt der Dirigent Thomas Hengelbrock. Urlaub ohne Ende, Constant Vacation. Herr Hengelbrock, das ist sicher nicht Ihr Konzept von Leben, richtig?
Ach, manchmal habe ich geradezu ein schlechtes Gewissen, wenn ich dafür bezahlt werde, für das, was ich tue. Wenn ich als Gastdirigent irgendwo hinkomme und bekomme eine Gage und es hat unglaublich viel Spaß und Freude gemacht, dann empfinde ich das als totalen Luxus, dass ich für das bezahlt werde, was ich tue. Auf der anderen Seite für Balthasar Neumann, da ist die Situation ja ganz anders. Da brauchen wir einfach jeden Pfennig. Und das ist auch wirklich ein kulturpolitisches Projekt mit ganz vielen Ansprüchen. Aber diese Trennung zwischen dem, was Freizeit ist und was gebundene Zeit ist. Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, die es zu Mozart-Zeiten auch gab. Wie ist das Verhältnis zwischen gebundenem Satz und freiem Spiel? Wo muss ich ein Musikstück fest verfugen? Wo arbeite ich ganz kontrapunktisch, ganz fest, bis ich mir vielleicht auch die Zähne ausbeiße und dann hat es mit Ferien auch in dem Stück nichts mehr zu tun? Und wo gebe ich ein bisschen freies Spiel? Wo moduliere ich mal in etwas fremdere Regionen, einfach weil das Thema so schön ist und weil ich gerade ein bisschen Lust darauf habe?
Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch viele Sachen, auf die Sie sich gerne einlassen wollen in der Zukunft, und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Das war sehr schön mit Ihnen. Vielen Dank.